Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, Lesung im 2, heute mit Teil 11 einer integralen Lesung in 16 Teilen von Honoré de Balzacs Roman Cousin Pons oder die beiden Musiker. Der alternde Junggeselle Pons liegt schwer krank im Bett, seit ihn seine einzigen Verwandten, die Camusot de Marville, zur persona non grata erklärt und seine wenigen Bekannten gegen ihn aufgebracht haben. Zwar wird er hingebungsvoll umsorgt von seinem Freund und Wohngenossen Schmucke, aber dieser ist viel zu naiv, um die Ränkespiele der Concierge Madame Cibot zu durchschauen, die zu einem wahren Ungeheuer geworden ist, seit sie weiß, dass die Sammlung, die Pons mit bescheidensten Investitionen über Jahre zusammengetragen hat, ein Vermögen darstellt. Madame Cibot unternimmt alles, um die beiden Musiker davon zu überzeugen, sie stünden tief bei ihr in der Kreide und müssten verhungern, wenn sie keine finanziellen Opfer für sie erbrächte. Vor allem will sie Schmucke, der vom Wert der Sammlung seines Freundes keine Ahnung hat, dazu bringen, endlich ein paar Bilder zu verkaufen, damit sie die Vermittlungsgebühr einstreichen kann, die ihr die Händler versprochen haben. Um das Geschäft voranzutreiben, hat sie dafür gesorgt, dass man am Arbeitsplatz von Pons und Schmucke in Gaudissart's Boulevardtheater nicht mehr mit der Rückkehr der beiden rechnet. Und sie hat Kontakt mit einem schmierigen Advokaten namens Frisier aufgenommen, denn sie will nicht nur schnelles Geld, sondern auch eine üppige Rente. Doch Frisier hat seine eigenen Pläne und sucht Madame Camusot de Marville auf. Cousin Pons oder die beiden Musiker. Es liest Thomas Douglas.
Der Erdbeerstrauch blüht. In der Rue de Hanovre hatte eine große Änderung stattgefunden. Der Vicomte und die Vicomtesse Popinot, der ehemalige Minister und seine Frau, hatten nicht geduldet, dass der Präsident und die Präsidentin eine Mietwohnung bezogen und das Haus verließen, das sie ihrer Tochter als Mitgift gaben. Der Präsident und seine Frau richteten sich im zweiten Stockwerk ein, das frei geworden war, da die alte Dame, die es bewohnte, ihren Lebensabend auf dem Land beschloss. Madame Camusot, die Madeleine Vivet, Köchin und Diener behielt, war nun zu den bescheidenen Verhältnissen ihrer Frühzeit zurückgekehrt, Verhältnisse, die immerhin durch den Ausfall der Miete von 4.000 Francs und ein Gehalt von 10.000 Francs gemildert wurden. Diese Aurea Mediocritas befriedigte Madame de Marville, die ihr Vermögen in Einklang mit ihrem Ehrgeiz bringen wollte, recht wenig. Und dadurch, dass sie allen Besitz ihrer Tochter abgetreten hatten, kam der Präsident auch in eine niedere Wählbarkeitsklasse, die sich nach der Steuer richtete. Und Amelie wollte ihren Gatten als Abgeordneten sehen, sie verzichtete nicht leicht auf ihre Pläne und gab die Hoffnung nicht auf, die Wahl des Präsidenten in dem Kreis durchzusetzen, in dem Marville lag. Seit 2 Monaten quälte sie so Baron Camusot, der neue Pair von Frankreich hatte, wie man sieht, den Titel Baron erhalten, und versuchte ihm 100.000 Francs als Vorschuss auf die Erbschaft zu entreißen, um, so sagte sie, ein kleineres Gut zu kaufen, das sich in den Marviller Boden hineinschob und an Zins etwa 2.000 Francs netto einbrachte. Sie und ihr Mann hätten da eine Heimat ganz in der Nähe ihrer Kinder. Marville werde abgerundet und entsprechend vergrößert. Die Präsidentin ließ bei ihrem Schwiegervater durchblicken, welch großes Opfer sie gebracht hatte, um ihre Tochter mit dem Vicomte Popinot zu verheiraten, und fragte den Alten, ob er seinem ältesten Sohn den Weg zu den höchsten Stufen der richterlichen Laufbahn verschließen werde, die nur noch dem zugänglich seien, der sich auf eine starke Stellung im Parlament stützen könne und von den Ministern gefürchtet werde, kein Zweifel, dass ihr Gatte die besten Aussichten habe. »Diese Leute«, sagte sie, »lassen nur mit sich reden, wenn man ihnen die Krawatte so eng zieht, dass ihnen die Zunge zum Halse heraushängt. Sie sind undankbar. Was verdanken sie nicht Camusot? Camusot drängte zu den Juli-Verordnungen und trug so, als erster, zur Erhöhung des Hauses Orléans bei.« Der Alte antwortete, er sei über seine Mittel hinaus durch Eisenbahnspekulationen festgelegt und verschob den Vorschuss, dessen Notwendigkeit er im Übrigen anerkannte, bis zum Eintritt der erwarteten Hausse seiner Aktien. Dieses halbe Versprechen, das er sich vor wenigen Tagen hatte entreißen lassen, stürzte die Präsidentin in Verzweiflung. Es war zweifelhaft, ob der ehemalige Eigentümer von Marville vor den Neuwahlen zur Kammer über das Geld verfügen konnte, denn er musste mindestens 1 Jahr im Besitz des Gutes sein. Frisier drang ohne Mühe bis zu Madeleine Vivet vor. Die beiden Füppern erkannten sofort, dass sie demselben Ei entschlüpft waren. »Mademoiselle«, sagte Frisier süßlich, Ich wünsche sehr, einen Augenblick mit der Frau Präsidentin über eine persönliche Angelegenheit, die ihr Vermögen betrifft, zu sprechen. Es handelt sich, richten Sie das gut aus, um eine Erbschaft. Ich habe nicht die Ehre, der Frau Präsidentin bekannt zu sein, deshalb hätte mein Name keinen Wert für Sie. Ich verlasse mein Büro selten, weiß aber, welche Rücksicht sich der Frau eines Präsidenten gegenüber geziemt, und bin selbst gekommen, zumal die Angelegenheit nicht die geringste Verzögerung erlaubt. Diese Ausdrücke, die von der Kammerfrau wiederholt und aufgebauscht wurden, verfehlten ihre Wirkung nicht. Die Tatsache, dass die Präsidentin ihn empfing, entschied über die Richtung, die Frisiers Ehrgeiz einschlug. Obwohl er so scharf und schneidig wie nur irgendein unerschrockener Provinzadvokat war, überkam ihn dasselbe Gefühl wie einen General am Anfang einer Schlacht, von der Erfolg des ganzen Feldzuges abhängt. Als er in den kleinen Salon trat, in dem Amélie ihn erwartete, verspürte er, was kein treibendes Mittel, selbst das stärkste nicht, auf seiner widerspenstigen, von abscheulichen Krankheiten verstopften Haut hatte hervorbringen können, einen leichten Schweiß im Rücken und auf der Stirn. »Selbst wenn es mit dem Geld nichts wird«, dachte er, »bin ich gerettet, denn Poulain hat mir die Genesung für den Tag versprochen, an dem der Schweiß zurückkehrt.« »Frau Präsidentin«, sagte er, als er Madame de Marville im Morgenkleid eintreten sah, blieb stehen und beeilte sich, jenes unterwürfige Gesicht aufzusetzen, um mit der Miene des Entgegenkommens zu grüßen, mit der die öffentlichen Beamten die überlegene Stellung eines anderen anerkennen. »Setzen Sie sich bitte«, begann die Präsidentin, die sofort den Juristen erkannte. »Madame, wenn ich mir die Freiheit genommen habe, mich an Sie in einer Angelegenheit zu wenden, die Interessen des Herrn Präsidenten angeht, so geschah es, weil ich annehme, dass Monsieur de Marville bei der hohen Stellung, die er einnimmt, die Dinge vielleicht auf sich beruhen ließe und 700.000 bis 800.000 Francs verlöre, eine Summe, deren Wert eine Frau viel mehr zu würdigen weiß, wie ich überhaupt der Meinung bin, dass Frauen sich weit besser auf Privatgeschäfte verstehen als die vorzüglichsten Beamten.« »Sie haben von einer Erbschaft gesprochen«, fiel die Präsidentin ein. Die Höhe blendete sie, aber sie wollte ihr Erstaunen und ihr Glück verbergen und machte es wie die ungeduldigen Leser, die rasch bis zur Auflösung der Geschichte weiterblättern. »Ja, Madame, von einer für Sie verlorenen Erbschaft, ach, ganz und gar verloren, die ich aber für Sie retten kann, retten werde.«
»Sprechen Sie«, erwiderte Madame de Marville kalt, indem sie Frisier kühl musterte.
»Madame, ich kenne Ihre außerordentlichen Fähigkeiten. Ich bin aus Mantes. Monsieur Leboeuf, der Gerichtspräsident, der Freund des Monsieur de Marville, wird Auskunft über mich geben können.« Durch die Präsidentin ging ein so grausam deutlicher Ruck, dass Frisier sich gezwungen sah, augenblicklich eine Zwischenbemerkung zu machen. »Eine so scharfsinnige Frau wie die Frau Präsidentin wird sofort verstehen, weshalb ich zuerst von mir spreche. Es ist der kürzeste Weg, um zur Erbschaft zu gelangen.« Die Präsidentin antwortete auf diese feine Bemerkung mit einer Handbewegung. Frisier fühlte sich ermächtigt, seine Geschichte zu erzählen und sagte, »Madame, ich war Anwalt in Mantes. Mein Büro war mein ganzes Vermögen. Ich war der Nachfolger von Monsieur Levroux geworden, den Sie zweifellos kannten.« Die Präsidentin neigte den Kopf. »Ich hatte mir Geld geliehen und besaß selbst 12.000 Francs, als ich die Roche, einen der fähigsten Pariser Anwälte, nach 6-jähriger Tätigkeit als erster Gehilfe verließ. Ich hatte in Mantes das Unglück, dem Staatsanwalt zu missfallen, Monsieur Olivier Vinet, dem Sohn des Generalstaatsanwalts, ganz recht, Madame. Er machte einer kleinen Dame den Hof, der Madame Vatinelle. Aha, Madame Vatinelle. Sie war recht hübsch und annehmbar, zu meiner Zeit. Sie war mir gewogen, in der Ihre, daher die Wut, wie es bei Juvenal heißt, fuhr Frisier fort. Ich war fleißig, wollte meine Freunde auszahlen und mich verheiraten. Ich brauchte Prozesse, suchte sie und hatte bald mehr zu tun als die Kollegen. Nun gut, rasch hatte ich die Anwälte, die Notare und was sonst Rat erteilte gegen mich. Man suchte mir Schwierigkeiten zu bereiten. Sie wissen, Madame, wenn man in unserem schlimmen Beruf einen Mann verderben will, ist es bald geschehen. Man kam dahinter, dass ich in einer Sache für beide Teile tätig war. Das war nicht sehr gewissenhaft, aber in Paris tut man das in gewissen Fällen. Unter Anwälten wäscht eine Hand die andere. In Mantes tut man das nicht. Monsieur Bouillonnet, dem ich diesen kleinen Dienst schon erwiesen hatte, wurde von seinen Kollegen getrieben und vom Staatsanwalt angestachelt. Er verriet mich. Sie sehen, dass ich Ihnen nichts verberge. Allgemeines Gezeter, ich war ein Spitzbube, man machte mich schwärzer als Marat. Ich musste verkaufen. Ich verlor alles. Ich wohne nun in Paris, wo ich mir eine Praxis als Berater zu schaffen suchte, aber meine zugrunde gerichtete Gesundheit ließ mir keine 2 guten Stunden von den 24 des Tages. Heute habe ich nur noch einen sehr armseligen Ehrgeiz. Sie werden eines Tages die Frau eines Justizministers, vielleicht eines ersten Präsidenten sein. Ich, arm und unansehlich wie ich bin, hege nur den Wunsch, eine feste Stelle zu erlangen, in der ich meine Tage ruhig beschließen kann, einen stillen Winkel, einen Posten, auf dem man so dahin lebt. Ich möchte Friedensrichter in Paris sein. Für Sie und den Herrn Präsidenten ist es eine Kleinigkeit, meine Ernennung durchzusetzen, denn Sie werden dem jetzigen Justizminister genügend Misstrauen einflößen, so dass er wünschen muss, Sie sich zu verpflichten. »Das ist nicht alles«, fügte er hinzu, als sie eine Bewegung machte und sich zu sprechen anschickte. »Mein Freund ist der Arzt des alten Herrn, den der Herr Präsident beerben sollte. Sie sehen, dass wir zur Sache kommen. Dieser Arzt, dessen Mitwirkung unentbehrlich ist, befindet sich in derselben Lage wie ich. Talent und kein Glück. Durch ihn habe ich erfahren, wie schwer Ihre Interessen geschädigt werden. Ist es doch wohl möglich, dass bereits alles verloren ging und in diesem Augenblick das Testament geschrieben wird, das den Herrn Präsidenten der Erbschaft beraubt?« »Der Arzt, von dem ich spreche, wünscht, Chefarzt an einem Spital oder an den königlichen Schulen zu werden. Kurz, er braucht eine Stellung in Paris, die meiner eigenen gleichkommt. Verzeihen Sie, wenn ich diese beiden so delikaten Punkte berühre, aber es darf nicht die geringste Unklarheit bestehen. Der Arzt ist im Übrigen ein sehr geschätzter, tüchtiger Mann, der Monsieur Pilloreau, dem Großonkel Ihres Schwiegersohns des Vicomte Popidot, das Leben gerettet hat. Und nun, wenn Sie die Güte haben und mir die beiden Posten versprechen, den des Friedensrichters für mich und den des Chefarztes für meinen Freund, mache ich mich anheischig, dafür zu sorgen, dass die Erbschaft fast unangetastet ihnen wieder zufällt. Ich sage fast unangetastet, weil wir mit der Abfindung des Erblassers und mit einigen Personen rechnen müssen, deren Hilfe uns wahrscheinlich unentbehrlich sein wird. Sie werden Ihre Zusagen erst erfüllen, wenn ich meine erfüllt habe.« Die Präsidentin öffnete die Arme, die sie wie jemand, der eine Rede anhören muss, gekreuzt hatte, sah Frisier an und sagte, »Alles, was Sie von sich sagen, ist außerordentlich klar. Alles, was mich betrifft, von einer Dunkelheit. 2 Worte werden genügen, um alles aufzuhellen«, antwortete Frisier. »Der Herr Präsident ist der einzige Erbe 3. Grades von Monsieur Pons. Monsieur Pons ist schwer krank. Er wird, wenn er es nicht schon getan hat, sein Testament machen, zugunsten eines Deutschen, seines Freundes Schmucke, und der Wert des Nachlasses wird sich auf mehr als 700.000 Francs belaufen. In 3 Tagen hoffe ich, Ihnen eine Zahl von größter Genauigkeit angeben zu können.« »Wenn dem so ist«, sagte die Präsidentin laut zu sich selbst, von der Aussicht auf diesen Betrag geblendet, »habe ich einen schweren Fehler begangen, als ich mich mit ihm überwarf und ihn...« »Nein, Madame, denn ohne diesen Bruch wäre er wohl wie ein Fisch im Wasser und lebte länger als Sie, der Herr Präsident und ich. Die Vorsehung hat ihre Wege, spüren wir ihr nicht nach«, fügte er hinzu, um das Gehässige seines Gedankens zu verschleiern. »Was wollen Sie? Wir Geschäftsleute sehen das Positive an den Dingen. Sie verstehen nun, Madame, dass Monsieur de Marville bei seiner hohen Stellung in dieser Frage nichts täte, nichts tun könnte. Er ist mit seinem Cousin tödlich überworfen. Sie sahen Pons nicht mehr. Sie haben ihn aus der Gesellschaft verbannt, wofür sie zweifellos ausgezeichnete Gründe besaßen. Aber der arme Kerl ist krank. Er vermacht seinen Besitz seinem einzigen Freund. Einer der Präsidenten des Königlichen Gerichtshofes in Paris kann nichts gegen ein Testament einwenden, das unter solchen Umständen in guter und richtiger Form abgefasst ist. Aber unter uns, es ist sehr unangenehm, Madame, Anspruch auf eine Erbschaft von 700.000 bis 800.000 Francs, am Ende gar von 1 Million zu haben, der einzige gesetzliche Erbe zu sein und doch auf sein Gut verzichten zu müssen. Nur, wenn man etwas in dieser Richtung unternimmt, gerät man in schmutzige, schwierige, kleinliche Intrigen. Man muss sich mit ganz tief stehenden Leuten, Dienstboten, Angestellten herumschlagen und ihnen so dicht auf den Leib rücken, dass in Paris kein Anwalt, kein Notar einer derartigen Angelegenheit folgen kann. Dazu ist ein Advokat nötig, der wie ich keine Prozesse zu führen hat, ein Mann von gründlichem Können, dessen Hingabe außer Zweifel steht und dessen, leider, kümmerliche Verhältnisse ihn auf gleichen Fuß mit diesen Leuten stellen. Ich beschäftige mich in dem Bezirk, den ich bewohne, mit den Angelegenheiten der kleinen Bürger, der Arbeiter, der Leute aus dem Volk. »Ja, Madame, so weit hat mich die Feindschaft eines Staatsanwalts gebracht. Heute ist der Staatsanwaltsvertreter in Paris geworden und hat mir meine Überlegenheit noch immer nicht verziehen. Ich kenne Sie, Madame. Ich weiß, was Ihre Befürwortung ausrichtet, und wenn Sie sich für einen Dienst, den ich Ihnen vielleicht leisten kann, erkenntlich zeigen wollen, so würde das Ende meines Elends und das Glück meines Freundes, des Dr. Poulain, bedeuten.« Die Präsidentin blieb nachdenklich. Frisier wurde von einer zehrenden Angst ergriffen. Vinet, Einer der Redner der Mitte, Generalstaatsanwalt, seit 16 Jahren und 10-mal im Begriff, die Toga des Kanzlers anzuziehen, Vater des Staatsanwalts in Mantes, der vor einem Jahr als Gehilfe nach Paris versetzt worden war, die gehässige Präsidentin kannte keinen größeren Widersacher. Der hochmütige Generalstaatsanwalt machte keinen Hehl daraus, dass er den Präsidenten Camusot missachtete. Fraisier konnte diesen Umstand nicht kennen. »Haben Sie wirklich nichts anderes auf dem Gewissen, als dass Sie für zwei Parteien tätig waren?« fragte die Präsidentin und sah Fraisier forschend an. »Die Frau Präsidentin kann sich bei Monsieur Leboeuf erkundigen. Monsieur Leboeuf war mir freundlich gesinnt.« »Sind Sie sicher, dass Monsieur Leboeuf, Monsieur de Marville und dem Comte Popinot günstig über Sie berichten wird?« »Ich stehe dafür ein, zumal da Monsieur Olivier Vinet nicht mehr in Mantes ist. Denn unter uns, dieser streberische Beamte jagte dem guten Monsieur Leboeuf Furcht ein. Im Übrigen, Madame, will ich, wenn Sie es erlauben, Monsieur Leboeuf in Mantes aufsuchen. Eine Verzögerung entsteht dadurch nicht. Den genauen Wert der Erbschaft erfahre ich erst in 2-3 Tagen. Ich will und darf vor der Frau Präsidentin nicht alle meine Mittel in dieser Angelegenheit offenlegen. Ist aber der Preis, den ich für meine völlige Hingabe erwarte, nicht eine Gewähr dafür, dass wir Erfolg haben werden? Nun gut, stimmen Sie Monsieur Leboeuf zu Ihren Gunsten, und wenn die Erbschaft die Bedeutung hat, die Sie ihr zuschreiben, woran ich zweifle, verspreche ich Ihnen die zwei Stellen, wohlgemerkt, wenn wir Erfolg haben. Für den Erfolg stehe ich ein, Madame. Nur werden Sie die Güte haben, Ihren Notar und Ihren Anwalt hierher kommen zu lassen, sobald ich Sie brauche, damit Sie mir eine Vollmacht ausstellen, die mich befähigt, im Namen des Herrn Präsidenten zu handeln. Sie werden den beiden Herren sagen, dass sie meine Anordnungen zu befolgen haben und nichts selber unternehmen dürfen.
Sie haben die Verantwortung. Sie bekommen auch die Vollmacht, sagte feierlich die Präsidentin und fügte lächelnd hinzu. Aber ist der Monsieur Pons wirklich so krank?
Nun, er wird davonkommen, zumal, wenn ein so gewissenhafter Mann wie Dr. Poulain ihn pflegt. Denn mein Freund, Madame, ist ein ahnungsloser Spion, den ich in Ihrem Interesse verwende. Er ist zwar imstande, den alten Musiker zu retten, aber es ist da bei dem Kranken eine Pförtnerin, die ihn ins Grab stoßen würde, um 30.000 Francs zu bekommen. Sie würde ihn nicht gerade töten, sie wird ihm kein Arsen geben, so barmherzig wird sie nicht sein. Sie wird Schlimmeres tun und ihn seelisch ermorden, indem sie ihn 1000-mal am Tag in die äußerste Ungeduld versetzt. Bei einem ruhigen, stillen Leben, bei guter Pflege, in ländlicher Umgebung und in Gesellschaft von Freunden, würde der arme Alte wieder zu Kräften kommen. Von einer Madame Evrard gequält, die in ihrer Jugend eine der 30 schönsten Austernverkäuferinnen war, von denen Paris sprach, in den Händen dieser habgierigen, geschwitzigen, rohen Person, die ihm keine Ruhe lässt, bis er sie in seinem Testament reichlich bedacht hat, wird er einer Leberverhärtung nicht entgehen. Vielleicht bilden sich bereits Steine und man müsste zu einer Operation schreiten, die er nicht überstehen wird. Der Doktor, eine schöne Seele, ist in einer abscheulichen Lage. Er müsste das Weib entlassen.
»Aber das ist ja eine Megäre, ein Ungeheuer«, flötete die Präsidentin mit ihrer süßesten Stimme. Fraisier lächelte innerlich über diese Ähnlichkeit, die die Präsidentin mit ihm hatte. Er wusste, was davon zu halten war, wenn eine von Natur aus scharfe Stimme sich so künstlich sanft machte. Er erinnerte sich an jenen Präsidenten, der der Held einer der Geschichten über Louis XI war. Der Präsident hatte eine Frau nach dem Muster der Xantippe, aber nicht die Philosophie des Sokrates, und gab Befehl, seine Pferde nicht zu tränken und stattdessen Salz in ihren Hafer zu mengen. Als seine Frau längs der Seine zum Landhaus fuhr, stürzten sich die Pferde mit ihr ins Wasser, um zu trinken, und der Präsident dankte der Vorsehung, die ihn so natürlich von seiner Frau befreit hatte. Genauso dankte Madame de Marville ihrem Schöpfer dafür, dass er neben Pons eine Wärterin gesetzt hatte, die ihre eigenen Interessen besorgte.
»Ich möchte keine Million, wenn ich sie durch eine Unanständigkeit erkaufen müsste«, sagte sie. »Ihr Freund muss Monsieur Pons aufklären und die Pförtnerin entlassen.« »Zunächst, Madame, halten Schmucke und Pons diese Frau für einen Engel und würden meinen Freund nach Hause schicken. Sodann ist diese abscheuliche Austernhändlerin die Wohltäterin des Doktors, denn sie hat ihn bei Monsieur Pellerot eingeführt. Er empfiehlt dem Weib die größte Sanftmut dem Kranken gegenüber, aber damit zeigt er ihr nur das Mittel, mit dem sie die Krankheit verschlimmern kann.«
»Was hält Ihr Freund vom Zustand meines Cousins?« fragte die Präsidentin. Fraisier ließ Madame Marville zusammenzucken, so treffend war seine Antwort und so klar hatte er dieses Herz durchschaut, das nicht weniger habsüchtig als das der Cibot war. Er sagte, »In 6 Wochen wird Testamentseröffnung sein.« Die Präsidentin schlug die Augen nieder. »Armer Mann«, sagte sie mit einem vergeblichen Versuch, betrübt auszusehen.
»Haben Madame, Monsieur Leboeuf etwas auszurichten? Ich fahre mit der Bahn nach Mantes.«
»Ja, Warten Sie, ich will ihn durch ein Briefchen bitten, morgen bei uns zu speisen. Ich muss mich mit ihm verständigen, damit das Unrecht, dessen Opfer Sie gewesen sind, wieder gut gemacht werden kann. Als die Präsidentin ihn verlassen hatte, glich Frisier, der sich schon als Friedensrichter sah, nicht mehr sich selbst. Er wuchs förmlich und atmete schon mit vollen Lungen die Luft des Glücks und den guten Wind des Erfolgs. Indem er sich so aus den unbekannten Tiefen des Willens eine neue, starke Dosis dieser göttlichen Essenz zuführte, war er wie Remonenc bereit, durch ein Verbrechen zum Ziel zu kommen, vorausgesetzt, dass es ihm nicht nachgewiesen werden konnte. Er hatte sich unerschrocken bis zur Präsidentin vorgewagt, indem er Vermutungen als Wirklichkeit nahm und aufs Geratewohl Behauptungen in die Welt setzte, um von ihr mit der Rettung der Erbschaft beauftragt zu werden und ihren Schutz zu erlangen. Er vertrat zwei unsagbar kümmerliche Existenzen und ihre ebenso ungeheuerlichen Lebensansprüche. So stieß er mit einem Fußtritt seinen schrecklichen Haushalt in der Rue de la Perle von sich. Er weidete sich an der Aussicht auf 3000 Francs, die er von der Cibot erwartete, und auf 5000 Francs, die Sache des Präsidenten waren. Das bedeutete, dass er eine gute Wohnung beziehen und seine Schulden bei Dr. Poulain bezahlen konnte. Leute wie er, gehässige, rücksichtslose und infolge Leiden oder Krankheit jeder Bosheit zugängliche Naturen, sind manchmal mit gleicher Leidenschaft der entgegengesetzten Empfindungen fähig. Richelieu war ein ebenso guter Freund wie grausamer Feind. Um sich für die von Poulain erwiesenen Wohltaten erkenntlich zu zeigen, hätte Frisier sich in Stücke hacken lassen. Die Präsidentin, die mit einem Brief in der Hand zurückkehrte, betrachtete, ohne selber gesehen zu werden, den Mann, der an ein glückliches und einkömmliches Leben glaubte, und fand ihn weniger hässlich als beim ersten Blick, den sie auf ihn geworfen hatte. Zudem stand er im Begriff, ihr einen Dienst zu erweisen, und wir betrachten ein Werkzeug, das uns gehört, mit anderen Augen als das Werkzeug des Nachbarn. »Monsieur Frisier«, sagte sie, »Sie haben mir bewiesen, dass Sie ein kluger Mann sind. Ich glaube, dass Sie auch freimütig sein können.« Frisier antwortete mit einer beredten Geste. »Daher bitte ich Sie«, fuhr die Präsidentin fort, »freimütig zu sagen, ob mein Mann oder ich im Verlauf Ihrer Unternehmungen bloßgestellt werden könnten. Ich hätte Sie nicht aufgesucht, Madame, wenn ich mir eines Tages sagen müsste, dass ich Schmutz auf Sie geworfen habe, sei es auch nur von der Größe eines Stecknadelkopfes, denn gerade dann erscheint er riesengroß.« »Sie vergessen, Madame, dass ich, um Friedensrichter in Paris werden zu können, Sie zufriedengestellt haben muss. Ich habe in meinem Leben eine erste Lektion erhalten, die so hart war, als dass ich mich einer ähnlichen Lage noch einmal aussetzen würde. Lassen Sie mich ein letztes Wort sagen. Von allen meinen Schritten, die Sie angehen, sollen Sie vorher unterrichtet werden.«
»Vorzüglich. Hier ist der Brief für Monsieur Leboeuf. Ich erwarte jetzt die Angaben über den Wert der Erbschaft.
Davon hängt alles ab«, erwiderte Frisier fein und grüßte die Präsidentin mit der ganzen Liebenswürdigkeit, deren sein Gesicht fähig war. »Welche Vorsehung«, sagte sich Madame Camusot de Marville, »oh, ich werde reich sein. Camusot wird Abgeordneter werden, denn indem wir diesen Frisier auf den Wahlkreis Bolbec loslassen, verschafft er uns die Stimmenmehrzahl. Was für ein brauchbares Werkzeug!« »Welche Vorsehung«, sagte sich Frisier beim Hinuntergehen, »und was für ein resolutes Weib! So eine brauche ich!« Und nun ans Werk.
Und er fuhr nach Mantes, um die Fürsprache eines Mannes zu erlangen, den er sehr wenig kannte. Er rechnete dabei auf Madame Vatinelle, die unglücklicherweise an seinem ganzen Missgeschick schuld war. Liebeskummer ist oft ein Wechselbrief, den ein guter Schuldner verweigert. Er trägt nämlich Zinsen.
Warnung für Junggesellen.
Drei Tage später hatte de Cibot ein kleines Wortgefecht mit dem armen Pons gehabt, just zu der Zeit, als Schmucke schlief, hatten doch die Pförtnerin und der alte Musiker sich in die Last, den Kranken zu pflegen und bei ihm zu wachen, schon geteilt. Es ist nicht überflüssig, eine traurige Besonderheit der Leberentzündung zu erwähnen. Die Kranken, deren Leber angegriffen ist, neigen zu Ungeduld und zum Zorn. Durch die Zornesausbrüche fühlen sie eine vorübergehende Erleichterung, verspürt man doch in einem Fieberanfall ungeahnte Kräfte in sich. Nach dem Anfall kommt die Erschlaffung, der Kollaps, wie die Mediziner sagen, und der Kräfteverlust, den der Organismus erlitten hat, wird nun in seinem ganzen Umfang bemerkbar. So erliegen die Leberkranken, zumal wenn die Ursache in heftigem Kummer zu suchen ist, nach jeder Erregung eine Ermattung, die umso gefährlicher ist, als der Patient einer strengen Diät unterworfen wird. Eine Art Fieber überfällt den Apparat, der die Säfte reguliert, denn das Fieber findet sich weder im Blut noch im Hirn. Eine derartige Erregung des ganzen Wesens bringt eine Melancholie hervor, die sich als Selbsthass äußert. Unter solchen Umständen ist jede Aufregung gefährlich.
Trotz der Warnungen des Arztes glaubte die Cibot, als Frau aus dem Volk, die weder Erfahrung noch Bildung besaß, nicht an diese Einwirkung des Säftesystems auf das Nervensystem. Die Erklärungen Poulains waren für sie Ideen eines Arztes. Sie wollte, wie alle Leute aus dem Volk, unbedingt Pons durch Nahrung kräftigen, und um zu verhindern, dass sie ihm insgeheim Schinken, ein gutes Omelett oder Vanilleschokolade gab, war nicht weniger als folgende kategorische Anweisung des Arztes notwendig. »Geben Sie ihm eine einzige Gabel von irgendeiner Speise, und Sie töten ihn wie mit einem Pistolenschuss.« Die Starrköpfigkeit der niederen Klassen in dieser Hinsicht ist so groß, dass das Volk glaubt, man lasse in den Spitälern die Menschen verhungern. Die Lebensmittel, die von den Frauen ihren Männern heimlich zugesteckt werden, hatten eine so große Sterblichkeit zur Folge, dass die Ärzte für die Tage, an denen Verwandte die Kranken besuchen, eine unerhört strenge körperliche Kontrolle vorschreiben mussten. Die Cibot, die einen momentanen Zwist brauchte, um ihren unmittelbaren Gewinn einzustreichen, erzählte Pons ihren Besuch beim Direktor des Theaters, ohne das Wortgefecht mit Mademoiselle Eloise, der Tänzerin, zu vergessen.
»Aber was hatten Sie da eigentlich zu suchen?« fragte zum dritten Mal der Kranke, der die Cibot nicht aufhalten konnte, wenn sie einmal in Redefluss gekommen war.
Sodann, als ich ihr die Meinung gesagt hatte, sah Mademoiselle Eloise ein, wer ich war, und gab klein bei, so dass wir als die besten Freundinnen der Welt auseinandergingen. »Sie wollen jetzt wissen, was ich da zu suchen hatte«, schloss sie, indem sie die Frage des Kranken wiederholte. Gewisse Schwätzer, sozusagen die begabten Schwätzer, benutzen jede Zuredestellung, jeden Einwurf und jede Bemerkung, um ihren Redefluss zu beleben, als wenn er je zu versiegen drohte. »Ich bin hingegangen, um Ihrem Gaudissart aus der Verlegenheit zu helfen. Er braucht für ein Ballett eine neue Musik, und Sie, mein Lieber, sind nicht in der Lage, Papier zu bekritzeln und Ihre Pflicht zu erfüllen. Es ist daher kein Wunder, dass ich gehört habe, wie man einen gewissen Garangeau dazu bestimmte, die Mohikaner in Musik zu setzen.«
»Garangeau«, rief Pons wütend, »Garangeau, ein Bursche ohne jedes Talent, den ich nicht einmal als erste Geige nahm. Es fehlt ihm nicht an Geist, und er schreibt die besten Feuilletons über Musik, aber eine Melodie traue ich ihm nicht zu. Und wie zum Teufel sind Sie darauf gekommen, ins Theater zu gehen?«
»Sie sind so hitzig, mein Lieber. Sie kochen ja wie eine Milchsuppe über. Können Sie in Ihrem Zustand vielleicht eine Musik schreiben? Sie haben sich, scheint es, noch in keinem Spiegel gesehen. Wollen Sie einen Spiegel? Sie haben nur noch Haut auf den Knochen, Sie sind schwach wie ein Spatz, und Sie wollen Noten schreiben. Es würde ja nicht einmal für meine Rechnungen reichen. Das bringt mich auf den Gedanken, dass ich die Rechnung in den dritten Stock bringen muss, wo ich noch 17 Francs zu bekommen habe. Es ist gut, wenn man 17 Francs einziehen kann, denn wenn der Apotheker bezahlt ist, bleiben uns keine 20 Francs mehr. Also musste ich wohl zu diesem Monsieur Gaudissart gehen, der übrigens wie ein braver Mann aussieht. Auch den Namen mag ich. Der reinste Till Eulenspiegel, das wäre etwas für mich. Sie geben doch zu, dass ich ihm sagen musste, wie es mit Ihnen steht.« »Weiß Gott, es steht nicht gut mit Ihnen, und er hat Sie für den Augenblick ersetzt.«
»Ersetzt!«
rief Pons entsetzt aus und richtete sich in seinem Bett auf. Es ist eine allgemeine Regel, dass Kranke, zumal solche, die schon in den Klauen des Todes sind, sich an ihre Plätze mit derselben Hitze klammern, die die Anfänger anwenden, um sie zu erhalten. Dass er ersetzt wurde, erschien dem armen Sterbenden wie ein Tod vor dem Tod.
»Aber der Doktor sagt mir«, fuhr er fort, »dass es mir sehr gut geht und dass ich bald mein gewohntes Leben wieder aufnehmen werde. Sie haben mich erledigt, zugrunde gerichtet, umgebracht.«
»Papalapap«, meinte die Cibot, »es geht mit Ihnen durch. Jetzt bin ich also Ihr Henker, das sagen Sie ja immer schon zu Ihrem Freund Schmucke, sobald ich den Rücken gekehrt habe. Ich höre recht gut, was Sie sagen. Sie sind ein Ungeheuer an Undankbarkeit.«
»Aber Sie wissen ja nicht, dass eine Verzögerung meiner Genesung von 14 Tagen genügt, um mir, wenn ich mich wieder melde, sagen lassen zu müssen, dass ich eine alte Perücke bin, ein Tatterkreis, dass ich zum Empire, zum Rokoko gehöre«, schrie der Kranke, der leben wollte. »Garangeau wird sich Freunde im Theater gemacht haben, vom Parterre bis zum Dach. Er wird die Partie tiefer setzen, wenn eine Schauspielerin keine Stimme hat. Er wird Gaudissart die Stiefel lecken, er wird jedermanns Lob in den Zeitungen singen lassen. Und dann, meine liebe Madame Cibot, gehört in einem Betrieb wie diesem kein Kunststück dazu, um noch auf einer Glatze Läuse zu finden. Welcher schreckliche Geist hat sie nur dazu getrieben?«
»Wenn Sie es wissen wollen, Monsieur Schmucke hat die Sache 8 Tage lang mit mir hin und her besprochen. Überhaupt, Sie sehen nichts als sich selbst. Sie sind ein Egoist, der die Leute umbringt, wenn er nur selbst gesund wird. Der arme Monsieur Schmucke, seit einem Monat hat er keine ruhige Minute mehr und geht fast drauf. Er kann ja das Haus nicht verlassen und weder Stunden geben noch seinen Dienst im Theater versehen. Sind Sie denn blind? Wissen Sie nicht, dass er nachts bei Ihnen wacht, wie ich es tagsüber tue? Wenn ich nachts aufbliebe, wie ich es anfangs versuchte, als ich Sie für arm wie eine Kirchenmaus hielt, müsste ich am Tage schlafen. Und wer würde für Wirtschaft und Kochtopf sorgen? Und überhaupt, Krankheit ist Krankheit, wenn Sie es wissen wollen. Es ist undenkbar, dass Schmucke auf diesen Gedanken gekommen ist. Am Ende glauben Sie noch, ich stecke unter einer Decke mit ihm.
Glauben Sie, dass wir aus Eisen sind? Wenn Monsieur Schmucke wie bisher 7 oder 8 Stunden gibt und abends von 6:30 bis 12:30 im Theater dirigiert, wäre er in 10 Tagen ein toter Mann. Wollen Sie jemanden, der sein Blut für Sie gebe, ins Grab bringen? Beim Andenken meiner Eltern, einen Kranken wie Sie hat man noch nicht gesehen. Was haben Sie mit Ihrem Verstand gemacht? Vielleicht liegt er im Pfandleihhaus. Alles reißt sich hier für Sie die Beine aus. Man tut, was man überhaupt kann, und Sie sind doch nicht zufrieden. Wollen Sie uns denn alle verrückt machen? Ich habe jedenfalls die Nase voll. Mir reicht's.
Die Cibot konnte frei vom Leder ziehen, denn vor Wut brachte Pons kein Wort heraus. Er warf sich im Bett hin und her, stieß mühsam Zwischenrufe aus und war am Ende. Wie immer in diesem Stadium ihrer Auseinandersetzungen schlug der Zank plötzlich in Zärtlichkeit um. Die Wärterin stürzte sich auf den Kranken, nahm seinen Kopf, zwang ihn, sich hinzulegen und deckte ihn zu. Wie kann man sich nur in einen solchen Zustand bringen? Aber daran ist nur ihre Krankheit schuld. Genau das sagt ja der gute Dr. Poulain. Also beruhigen Sie sich. Seien Sie brav, mein lieber Bester. Jeder, der hierher kommt, verwöhnt Sie ja. Der Doktor selbst sieht 2-mal am Tag nach Ihnen. Was würde er sagen, wenn er Sie so aufgeregt fände? Sie bringen mich völlig aus dem Häuschen. Das ist nicht recht von Ihnen. Wenn man Mutter Cibot zur Pflegerin hat, schuldet man ihr Rücksicht. Sie schreien, Sie reden. Das ist Ihnen verboten, das wissen Sie doch. Das Sprechen regt Sie nur auf. Und wozu sich aufregen? Immer sind Sie im Unrecht. Sie schelten mich fortwährend. Überlegen Sie einmal vernünftig, ob Monsieur Schmucke und ich, die Sie wie Ihr eigenes Inneres lieben, nicht nach bestem Gutdünken gehandelt haben. Nicht wahr, mein Engel? Wir vertragen uns wieder.
Schmucke hat Sie unmöglich ins Theater schicken können, ohne mich zu fragen. Soll ich den braven Mann, der wie im Paradies schläft, wecken und als Zeugen anrufen? Nein, nein. Wenn mein guter, sanfter Schmucke zu diesem Entschluss gekommen ist, bin ich vielleicht kränker, als ich weiß, antwortete Pons und warf auf die Kunstgegenstände, die sein Zimmer schmückten, einen entsetzlich schwermütigen Blick. Ist es soweit, dass ich von den lieben Bildern und allem, was mir da ans Herz gewachsen ist und von meinem himmlischen Schmucke Abschied nehmen muss? Mein Gott, sollte es wahr sein. Die Cibot, die fürchterliche Schauspielerin, drückte ihr Taschentuch an die Augen. Diese stumme Antwort hatte zur Folge, dass der Kranke in düsteres Grübeln versank. Die wohlgezielten Degenstiche verfehlten ihre Wirkung nicht. Er war in den beiden empfindlichsten Punkten seiner Beschäftigung und seiner Gesundheit getroffen. Der Verlust seiner Stellung und die Aussicht auf den Tod brachen seinen Mut, und er fand nicht einmal mehr die Kraft, in Zorn zu geraten. Er lag regungslos wie ein Lungenkranker nach dem Todeskampf. »Sehen Sie«, sagte die Cibot, als sie ihr Opfer erledigt sah, »im Interesse von Monsieur Schmucke läge es, wenn Sie den Notar des Viertels, Monsieur Trognon, holen ließen. Er ist ein sehr tüchtiger Mann.« »Sie reden immer von diesem Trognon«, sagte der Kranke. »Ob er oder ein anderer ist mir gleichgültig bei dem wenigen, was Sie mir vermachen werden.« Sie warf den Kopf zurück, um anzudeuten, dass sie Reichtümer verachtete. Es trat wieder Schweigen ein. Darauf kam Schmucke, den nach einem 6-stündigen Schlaf der Hunger geweckt hatte, ins Zimmer und betrachtete einige Augenblicke Pons, ohne ein Wort zu sagen, denn die Cibot hatte einen Finger auf die Lippen gelegt. Sie stand auf und flüsterte dem Deutschen ins Ohr, »Gott sei Dank, er schläft endlich ein, nachdem er bockig wie ein alter Esel gewesen ist.« »Was kann man da sagen? Er wehrt sich eben gegen die Krankheit.« »Nein, ich bin im Gegenteil sehr geduldig«, erwiderte das Opfer in kläglichem Ton, der eine entsetzliche Niedergeschlagenheit verriet. »Stellen Sie sich vor, mein lieber Schmucke, sie war im Theater und hat erreicht, dass man mich entließ.« Er machte eine Pause. Er fand nicht mehr die Kraft, zu Ende zu sprechen. Die Cibot benutzte die Zeit, um Schmucke durch ein Zeichen auf den Zustand eines Kopfes hinzuweisen, aus dem die Vernunft gewichen war, und sagte, »Widersprechen Sie ihm nicht, es wäre sein Tod.« »Und sie behauptet, du hättest sie geschickt«, fuhr Pons mit einem neuen Anlauf fort. »Ja«, gab Schmucke heldenmütig zur Antwort, »es musste so sein. Schweig und lass uns dich retten. Es ist töricht, sich zu Tode zu arbeiten, wenn man einen Schatz wie du besitzt. Bring dich wieder in Ordnung. Wir verkaufen etwas von dem Zeug und beschließen unsere Tage ruhig in einem Winkel, zusammen mit der guten Madame Cibot.« »Sie hatte den Kopf verdreht«, erwiderte Pons schmerzlich. Er glaubte, sie sei gegangen, denn sie hatte sich hinter das Bett gestellt, damit er die Zeichen, die sie Schmucke heimlich gab, nicht sah. »Sie bringt mich um«, fügte er hinzu. »Wie, ich bringe sie um?« fragte sie entflammten Blickes, die Fäuste in die Hüften gestemmt. »Das ist also der Lohn dafür, dass ich treu bin wie ein Hund. Großer Gott!« Sie brach in Tränen aus und ließ sich in einen Sessel fallen. Die tragische Geste war der Beginn einer verhängnisvollen Wendung. Dann sprang sie auf,
schaute die beiden Freunde mit den gehässigen, den Frauen eigentümlichen Blicken an, zugleich Pistolenschüsse sind und Gift versprühen, und sagte:
»Ich bin es müde, hier beim besten Willen nichts recht machen zu können. Nehmen Sie sich jetzt eine Pflegerin!«
Die beiden Freunde schauten einander entsetzt an.
»Ja, schauen Sie mich nur wie die Schauspieler an, es bleibt dabei. Dr. Polin soll eine Pflegerin für Sie besorgen, und wir wollen unsere Rechnung regeln. Sie geben mir zurück, was ich für Sie ausgelegt habe und nie von Ihnen zurückverlangt hätte. Dabei bin ich doch zu Monsieur Pillerot gegangen und habe nochmals 500 Francs bei ihm geborgt.«
»Die Krankheit spricht aus ihm«, sagte Schmucke, indem er sich auf die Cibot stürzte und sie um die Hüften nahm. »Haben Sie doch ein wenig Geduld.«
»Sie, Sie sind ein Engel, Ihnen würde ich die Füße küssen«, sagte sie, »aber Monsieur Pons hat mich nie geliebt, er hat mich immer nur gehasst. Übrigens soll er nur glauben, dass ich in seinem Testament bedacht werden will.« »Still, still, Sie töten ihn ja«, rief Schmucke.
Sie ging auf Pons zu und sagte mit einem niederschmetternden Blick: »Leben Sie wohl, Monsieur Pons. Für das Böse, das Sie mir zuschrieben, wünsche ich Ihnen alles Gute. Wenn Sie wieder freundlich zu mir sind, wenn Sie endlich glauben, dass ich aus bestem Willen handle, kehre ich zurück. Bis dahin lasse ich mich nicht mehr sehen. Sie waren mein Kind. Seit wann hat man erlebt, dass Kinder sich gegen ihre Mutter auflehnen? Nein, nein, Monsieur Schmucke, ich will nichts hören. Ich bringe Ihnen Ihr Essen, ich besorge Ihren Haushalt, aber nehmen Sie eine Pflegerin. Dr. Polin soll sie Ihnen besorgen.«
Sie ging hinaus und schloss die Tür mit solcher Heftigkeit, dass die zerbrechlichen, kostbaren Kunstgegenstände erzitterten. Der Kranke vernahm ein Klirren von Porzellan, das für den Gemarterten dasselbe war wie für einen Geredeten der Gnadenstoß. Eine Stunde später rief die Cibot, ohne bei Pons einzutreten, Schmucke an die Schlafzimmertür und ließ ihn wissen, dass sein Mahl im Esszimmer auf ihn wartete. Der arme Deutsche ging bleich und weinend zu Tisch.
»Mein armer Pons ist ganz von Sinnen«, sagte er. »Er hält Sie für eine Verbrecherin. Es ist seine Krankheit«, fügte er hinzu, um Pons nicht anklagen zu müssen und die Cibot zu besänftigen.
»Von dieser Krankheit habe ich jetzt die Nase voll. Hören Sie, er ist weder mein Vater, noch mein Mann, noch mein Bruder, noch mein Sohn. Er hat etwas gegen mich. Auch gut, aber ich habe genug. Ihnen, sehen Sie, würde ich bis ans Ende der Welt folgen, aber wenn man sein Leben, sein Herz und alle seine Ersparnisse hingibt, wenn man seinen eigenen Mann vernachlässigt, denn mein Cibot ist jetzt krank, und wenn man sich dann noch als Verbrecherin behandeln lassen muss, dann ist das wirklich starker Tobak.«
»Tobak?«
»Ja, Tobak. Lassen wir doch die müßigen Worte und kehren wir zur Wirklichkeit zurück. Also, Sie schulden mir 3 Monate zu je 190 Francs, das macht 570 Francs. Dazu die Miete, die ich zweimal bezahlt habe. Hier sind die Quittungen. Macht 600 Francs mit den Prozenten vom Einkauf und Ihren Abgaben zusammen 1200 Francs, weniger einer Kleinigkeit. Und schließlich die 2000 Francs, wohlverstanden ohne Zinsen. Summa 3192 Francs. Und denken Sie daran, dass Sie mindestens 2000 Francs für die Pflegerin, den Arzt, die Arzneien und die Kost der Pflegerin bereithalten müssen. Deshalb machte ich bei Monsieur Pillerot eine Anleihe von 1000 Francs«, fügte sie hinzu und wies den 1000-Franc-Schein vor, den sie von Gaudissart bekommen hatte. Schmucke hörte dieser Rechnung mit einer Verblüffung zu, die wohl verständlich ist, denn er war fürs Rechnungswesen so begabt wie die Katze für die Musik.
»Madame Cibot, Madame Cibot, Pons hat ja seine 5 Sinne nicht beisammen. Verzeihen Sie ihm, pflegen Sie ihn weiter, bleiben Sie unsere Vorsehung. Ich flehe Sie auf Knien an.« Und der Deutsche kniete vor der Henkerin nieder und küsste ihr die Hände. Sie hob ihn auf, küsste ihn auf die Stirn und sagte: »Hören Sie, mein Katerchen, mein Cibot ist krank und liegt im Bett. Eben habe ich zu Dr. Polin geschickt. Unter diesen Umständen muss ich meine eigenen Angelegenheiten in Ordnung bringen. Außerdem geriet Cibot, als ich weinend herunterkam, in eine solche Wut, dass er mir verboten hat, noch einen Fuß hierher zu setzen. Er ist es, der das Geld verlangt. Und sehen Sie, es gehört ihm. Wir Frauen können da nichts machen. Aber wenn Sie ihm sein Geld, 3200 Francs, zurückgeben, beruhigt er sich vielleicht. Es ist der ganze Besitz des armen Mannes, die Ersparnisse von 26 Jahren Arbeit im Haus, die Frucht seines Schweißes. Er braucht sein Geld morgen, und da gibt es nichts zu fackeln. Sie kennen Cibot nicht. Im Zorn schlägt er einen tot. Vielleicht kann ich von ihm erreichen, dass ich Sie beide weiter pflegen darf. Seien Sie ruhig. Ich höre alles geduldig an, was ihm durch den Kopf geht. Ihnen zuliebe nehme ich dieses Martyrium auf mich. Sie sind ja ein Engel.« »Nein, ich bin nur ein armer Mann, der seinen Freund liebt und sein Leben hingebe, um ihn zu retten. Aber das Geld, mein guter Monsieur Schmucke, nehmen wir einmal an, Sie geben mir nichts, müssten aber 3000 Francs für Ihre Bedürfnisse auftreiben. Wissen Sie, was ich an Ihrer Stelle täte? Ich würde nicht 1000 und nicht 2000 auftreiben. Ich würde 7 oder 8 schlechte Bilder verkaufen und sie durch ein paar von denen ersetzen, die aus Platzmangel in ihrem Schlafzimmer gegen die Wand gelehnt stehen. Denn ein Bild oder ein anderes, was ist das für ein Unterschied?«
»Und wozu das?«
Er ist so verschlagen. Das kommt von seiner Krankheit, denn in seinen gesunden Tagen war er sanft wie ein Lamm. Er bringt es fertig, aufzustehen und herumzuschnüffeln. Und wenn er zufällig in den Salon käme, obwohl er so schwach ist, dass er die Schwelle seines Zimmers nicht überschreiten kann, fände er immer die richtige Zahl der Bilder. Das ist wahr. Aber wir erzählen ihm von dem Verkauf erst, wenn er wieder ganz hergestellt ist. Wenn Sie ihm den Handel gestehen wollen, so schieben Sie alles auf mich, auf die Notwendigkeit, mich zu bezahlen. Nur zu, ich habe einen breiten Rücken. Ich kann über Sachen, die mir nicht gehören, unmöglich verfügen, antwortete schlicht der gute Deutsche. Nun gut, dann muss ich Sie und Monsieur Pons vor Gericht bringen. Das würde ihn töten. Wählen Sie. Lieber Gott, verkaufen Sie die Bilder und sagen Sie es ihm nachher, wenn Sie ihm die Vorladung zeigen. Gut, dann lassen Sie uns vorladen. Das wird meine Entschuldigung sein. Ich zeige ihm das Urteil.
Um 7 Uhr desselben Abends rief Madame Cibot, die einen Gerichtsvollzieher gefragt hatte, Schmucke herbei. Der Deutsche wurde von Monsieur Tabareau aufgefordert zu zahlen und auf die Antwort, die er am ganzen Körper zitternd gab, mit Pons vor Gericht geladen, um die Zahlungsforderung zu halten. Der Anblick dieses Mannes und das gestempelte Papier machten einen solchen Eindruck auf Schmucke, dass er nicht länger widerstand. »Verkaufen Sie die Bilder«, sagte er mit Tränen in den Augen. Am nächsten Tag, es war erst 6 Uhr, nahmen Elie Magus und Remonenc jeder die von ihm gewählten Bilder von der Wand. Folgende 2 Quittungen über 2500 Francs wurden vollkommen ordnungsgemäß ausgestellt. Ich, Unterzeichneter, bestätige als Vertreter des Monsieur Pons an Monsieur Elie Magus 4 Ölgemälde verkauft und die Summe von 2500 Francs erhalten zu haben, die für die Bedürfnisse des Monsieur Pons bestimmt sind. Das eine dieser Gemälde ist ein Dürer zugeschriebenes Frauenbildnis, das zweite, der italienischen Schule zugehörig, ist ebenfalls ein Porträt, das dritte eine holländische Landschaft von Bruegel, das vierte, von einem unbekannten Florentiner, stellt die heilige Familie dar. Die von Remonenc ausgestellte Bestätigung hielt sich in denselben Ausdrücken und umfasste einen Greuze, einen Claude Lorrain, einen Rubens und einen Van Dyck, die sich unter der Bezeichnung »französische und flämische Schule« verbargen. »Fast möchte man glauben, dass der Schnickschnack etwas wert ist«, sagte Schmucke beim Empfang der 5000 Francs. »Er ist schon etwas wert«, meinte Remonenc. »Ich gebe gern 100.000 Francs für alle zusammen.« Der Auvergnate, den man um diese kleine Gefälligkeit gebeten hatte, ersetzte sodann die 8 Gemälde durch Gemälde von gleichem Format in den gleichen Rahmen, wobei er, unter den 2 rangigen Bildern, die Pons in Schmuckes Zimmer gestellt hatte, eine Auswahl traf. Sobald Elie Magus im Besitz der 4 Meisterwerke war, nahm er die Cibot unter dem Vorwand der Zahlung mit in sein Haus, fing aber alsbald zu jammern an, fand die Leinwand beschädigt, sprach von Ausbesserungen und bot der Cibot als Vermittlergebühr 30.000 Francs an. Als sie die Scheine mit dem strahlenden Wort 1.000 Francs vor Augen hatte, gab sie nach und nahm an. Magus verdammte Remonenc dazu, der Cibot den gleichen Betrag zu gewähren. Er lieh ihn auf die 4 Gemälde aus, die er in Verwahr nahm. Sie schienen ihm so prachtvoll, dass er sich zur Rückgabe nicht entschließen konnte. Am nächsten Tag brachte er dem Händler 6.000 Francs Gewinnanteil und Remonenc überließ ihm die 4 Bilder auf Rechnung. Die Cibot, die sich im Besitz von 68.000 Francs sah, empfahl ihren beiden Genossen von neuem tiefstes Schweigen. Dann bat sie den Juden, er möge ihr sagen, wie sie diese Summe anlegen konnte, ohne dass jemand sie bei ihr vermutete. »Kaufen Sie Aktien der Orléansbahn. Sie stehen 30 Francs unter dem Nennwert. In 3 Jahren ist das Doppelte daraus geworden. Und dabei sind es ein paar Stücke Papier, die in eine Brieftasche gehen.« »Bleiben Sie hier, Monsieur Magus. Ich gehe jetzt zum Interessenvertreter der Familie von Monsieur Pons. Er will wissen, zu welchem Preis Sie den ganzen Schmarren da oben nehmen. Ich hole ihn und kehre mit ihm zurück.«
»Wenn sie Witwe wäre«, sagte Remonenc zu Magus, »wäre sie mein Fall. Das ist jetzt eine reiche Frau. Zumal, wenn sie ihr Geld in die Orléansbahn anlegt. In 2 Jahren hat es sich verdoppelt. Auch ich habe meine kleinen Ersparnisse darin angelegt. Es ist die Mitgift meiner Tochter. Machen wir einen kleinen Gang über den Boulevard, bis der Sachwalter kommt.«
»Wenn Gott diesen Cibot, der schon recht krank ist, zu sich rufen wollte, hätte ich die geeignete Frau für ein Geschäft und könnte den Handel im Großen beginnen«, wiederholte Remonenc.
Thomas Douglas las den 11. Teil aus Cousin Pons oder die beiden Musiker von Honoré de Balzac. Deutsch von Otto Flake, Technik Tom Willen, Überarbeitung, Redaktion und Regie Franziska Hirsbrunner, Produktion Schweizer Radio DRS 2010. Nächsten Dienstag erfahren Sie, wie Pons, nachdem er vom Bilderverkauf erfahren hat, Madame Cibo eine Falle stellt. Übrigens, die Lesungen können Sie jeweils im Internet nachhören oder auch als Podcast abonnieren auf drs2.ch. Dort finden Sie auch ein ausführliches Personenverzeichnis zum Roman.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.